Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte. Der Raum ist in schummriges Licht getaucht. Schwere Samtvorhänge schließen auch das letzte verbliebene Tageslicht aus. Die Räucherstäbchen in der Ecke verbreiten einen geheimnisvollen Duft und hüllen die Frau, die am Ende des Raumes sitzt, in leichte Nebelschwaden. Die Hellseherin sitzt an einem kleinen Holztisch. Sie trägt ein langes, fließendes Gewand in kräftigem Weinrot.
Um ihren Hals hängen unzählige Ketten mit kleinen Edelsteinen und Perlen bestückt. Ihre langen, blonden Locken sind grob mit einem Tuch zurückgebunden. Die großen Gläser ihrer runden Brille lassen ihre wachsamen Augen viel größer aussehen, als sie wirklich sind. Sie fokussieren das, was vor ihr steht.
Denn neben einem Stapel Tarotkarten thront ihr wichtigstes Instrument, ihre Kristallkugel. Von der Kugel geht eine spirituelle Energie aus, die jeder, der den Raum betritt, sofort spüren kann. Viele kommen zur Hellseherin, um Antworten zu finden. Antworten auf Fragen, die sich auf Liebe, Karriere, Gesundheit, aber auch ein Reich beziehen, zu dem viele irdische Lebewesen keinen Zugang finden, nämlich das Reich der Toten.
Die Hellseherin steht jetzt vor einer ganz bestimmten Aufgabe. Sie soll verborgene Informationen ans Tageslicht bringen. Denn jemand wird vermisst. Nein, eigentlich sogar gleich zwei Personen. Spurlos verschwunden, von jetzt auf gleich.
Wird sie es schaffen, eine Verbindung herzustellen, die außerhalb des normalen Wahrnehmungsbereichs liegt? Werden ihre Visionen etwas über den Aufenthaltsort der zwei Vermissten verraten? Die Hellseherin schaut tief in ihre Kristallkugel und kann nach kurzer Zeit etwas vor ihrem geistigen Auge sehen.
Irgendjemand ist von hohen Bäumen umringt. Die Person trägt etwas Rotes auf dem Kopf. Das kann sie deutlich sehen. Sie kann auch hören, wie eine Axt mehrere Holzscheite spaltet. Und sie sieht, dass schon im nächsten Monat etwas entdeckt wird. Was sie sieht, verspricht nichts Gutes. Das Unheil nimmt dadurch erst so richtig seinen Lauf.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strobusch.
Und zugegeben, die Szene im Intro, die haben wir natürlich sehr überspitzt und stereotypisch erzählt. Also bitte seht es uns nach, denn wir wollten euch, aber auch uns, in eine ganz bestimmte Stimmung bringen. Aber so ähnlich hat sich das tatsächlich zugetragen. Heute sprechen wir nämlich mal wieder über einen Fall aus Deutschland, den ihr gerne hören wolltet. Und in diesem Fall nimmt eine Seherin eine ganz interessante Rolle ein, denn sie sieht etwas, was die Ermittlungen tatsächlich voranbringt. Welches Familiendrama sich hierbei abgespielt hat, das erzählen wir euch jetzt.
Die Familie, um die es in diesem Fall gehen wird, besteht aus Vater Reinhold, Mutter Gabriele und Tochter Jacqueline. Sie ist 11 Jahre alt. Sie leben in einem Einfamilienhaus in Wehr im unteren Zipfel Baden-Württembergs. Hier leben knapp über 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Laut der städtischen Webseite ist Wehr eine Industriestadt im Grün mit reizvoller und intakter Naturlandschaft. Ein lebenswerter Ort, umringt von viel Grün, Wäldern und Hügeln.
Gabriele ist 41 Jahre alt, Hausfrau und arbeitet Teilzeit in der Altenpflege. Ihr Mann Reinhold ist 45 und EDV-Fachmann. Er verdient gut in seinem Job. Das heißt, die Familie ist gut situiert und wird auch als glücklich beschrieben. Außerdem lebt noch Hund Rocco bei ihnen, ein reinrassiger, schwarzer Labrador. Am 9. Mai 2002 machen die Eltern einen Ausflug, gemeinsam mit Verwandten. Das ist ein Donnerstag, Christi Himmelfahrt, um genau zu sein. Abends telefoniert Gabriele noch mit einer Bekannten. Das muss ungefähr so gegen 20.25 Uhr gewesen sein. Sie verabreden sich am Telefon für den nächsten Tag.
Zu dieser Verabredung wird sie allerdings nicht auftauchen, was komisch ist, denn Gabriele wird als sehr zuverlässig beschrieben. Sie würde nicht einfach so unentschuldigt der Tupper-Party fernbleiben, zu der sie eigentlich zugesagt hatte. Und schon gar nicht würde sie die pflegebedürftige Dame alleine lassen, um die sie sich gerade in ihrem Job kümmert. Etwas muss also passiert sein. Allerdings verschwindet nicht nur Gabriele an diesem Freitag im Mai 2002 spurlos, sondern auch ihre Tochter Jacqueline.
Aber Reinhold meldet die beiden erst nach dem Wochenende, am Montag, als vermisst. Warum erst Tage später? Er hat keine Ahnung, wo seine Frau und seine Tochter sein könnten. So erzählt er das zumindest auf dem Polizeirevier. Reinhold wirkt auf die Polizeibeamten niedergeschlagen und den Tränen nahe. So schreibt es die Badische Zeitung damals.
Er rückt relativ schnell mit der Sprache heraus, dass es einen großen Streit gegeben habe am Vorabend ihres Verschwindens. Auch am nächsten Morgen noch war die Stimmung eher schlecht im Haus. Reinhold dachte, dass seine Frau vielleicht nur ein bisschen Abstand gebraucht hat, dass sie sicher am Samstag, spätestens am Sonntag, mit der gemeinsamen Tochter zurückkommt. Aber es kommt niemand nach Hause. Am Montag geht Reinhold dann schließlich zur Polizei und macht sich große Sorgen.
Da Frau und Kind seit mittlerweile ein paar Tagen vermisst werden, macht sich die Polizei sofort an die Arbeit. Noch am selben Tag stößt sie auf eine erste heiße Spur, denn nur eine 10-minütige Autofahrt entfernt, da finden sie auf einem Parkplatz am Brenitter Badeplatz am Rhein das Auto von Gabriele. Ganz verlassen steht es da, ohne Anzeichen eines Kampfes oder Verbrechens. Von Mutter und Tochter aber fehlt nach wie vor jede Spur. Die Ermittlungen der Polizei gehen nun in Richtung Unfall oder erweiterten Suizid. Taucher suchen jetzt den Rhein ab, finden aber nichts.
Der schreckliche Verdacht, dass Mutter und Tochter nicht mehr am Leben sind, verdichtet sich. Ein Grund für diese Annahme ist zum Beispiel, dass Jacqueline weder zu ihrer alten Schule geht, noch an einer neuen Schule angemeldet wird. Und wenn Gabriele nur für eine längere Zeit Abstand zu ihrem Mann gesucht hätte, dann hätte sie ja trotzdem gewollt, dass ihre Tochter den Unterricht besucht.
In den Monaten nach dem Verschwinden melden sich Zeugen, die Gabriele und Jacqueline angeblich gesehen haben wollen. Einige Zeugen geben zum Beispiel an, dass sie Gabriele an ihren großen Ohrring erkannt haben wollen. Solche trägt sie auch auf dem Foto, das für ihr Vermisstenplakat gedruckt wird. Aber die Beamten glauben, dass die Zeugen eine andere Frau mit großen Ohrringen gesehen haben könnten. Denn Gabriele soll am Tag ihres Verschwindens ihre großen Ohrringe gar nicht getragen haben. Auch weitere Nachforschungen liefern leider keine Ergebnisse. Monatelang gibt es keine Antwort auf die Fragen, wo Gabriele und Jacqueline sind und was mit ihnen passiert ist.
Werbung. Werbung Ende.
Ein trister Wohnblock in Wehr aus den 70er Jahren. Hier lebt Marianne, die dem Spiegel sagt: Ich bin ein Medium, ich habe eine hohe Trefferquote. Marianne ist Ende 50. Ein sogenanntes Medium, wie es in der Parapsychologie heißt, tritt mit verstorbenen Angehörigen, Geistern oder Engeln in Kontakt, um eine Verbindung zu den Lebenden herzustellen. Ein Medium kann angeblich mit der jenseitigen Welt kommunizieren und Botschaften austauschen.
Ein Medium kann außerdem physikalisch nicht erklärbare Dinge wahrnehmen, die anderen Menschen verborgen bleiben. Von den bekannten Techniken, die ein Medium zur Kontaktaufnahme anwendet, habt ihr bestimmt auch schon einige gehört, nämlich zum Beispiel Hypnose oder Telepathie. Um mit der Geisterwelt in Kontakt treten zu können, fällt das Medium dann in eine Art Trance. Ein Kontrollgeist übernimmt dann die Macht über den Körper des Mediums und kann durch dieses kommunizieren.
Wir haben auch gelesen, dass ein Medium grundsätzlich kein Wahrsager ist, der die Zukunft voraussagen kann, sondern wirklich nur als Vermittler zwischen den Welten auftritt. Es können aber Informationen, die ein Medium dabei übermittelt, als Entscheidungshilfe für die Lebenden dienen, sodass deren Zukunft davon beeinflusst wird. Marianne selbst beschreibt sich als Medium, wird aber in Zeitungsartikeln oft auch Seherin genannt. Sie soll laut Spiegel mal gesehen haben, dass der Mörder eines kleinen Mädchens aus Paderborn noch in der Nähe sein muss. Oder dass ein getötetes Mädchen in Leipzig erwürgt wurde. Mord und Totschlag haben sie schon ihr ganzes Leben lang fasziniert. Ihr größter Traum ist es, einmal im Tatort mitzuspielen. Bevor wir euch im Detail erzählen, welche Rolle Marianne im vermissten Fall Gabriele und Jacqueline einnimmt, müssen wir euch aber noch von einer anderen Person erzählen.
Nämlich von Helmut. Helmut ist nämlich Ermittler bei der Kriminalpolizei Waldshut-Tingen. Das ist so eine gute Autostunde von Wehr entfernt, wo Reinhold ja mit seiner Familie lebt. Helmut ist dort für Vermisstenfälle bei der Kripo zuständig. Und auch seine Kollegen wissen, dass er nicht nur die klassischen Ermittlungsmethoden anwendet, sondern auch gegenüber übernatürlichen Methoden nicht abgeneigt ist. Ein Kollege hat da auch direkt eine passende Geschichte parat, denn als Gabriele und Jacqueline noch gar nicht lange vermisst sind, da soll Helmut schon einen Mann mit besonderen Fähigkeiten kontaktiert haben, der die beiden auspendeln soll. Der Kollege ist davon gar nicht begeistert, aber Helmut ist eben offen für sowas.
Im Zuge der Ermittlungen soll sich Helmut einmal auch Adressen im französischsprachigen Teil der Schweiz besorgt haben, weil ihm eine Wahrsagerin gesagt habe, dass Gabriele jetzt dort arbeiten würde. Helmuts Kollege sagt dazu nur, der Helmut glaubte wirklich an den Hokuspokus. Daher sucht er auch den Kontakt zum Medium Marianne und bezieht sie in die Ermittlungen mit ein. Ich frage mich da ehrlich gesagt, ob die Ressourcen da nicht vielleicht irgendwie effizienter genutzt werden können, aber wie siehst du das?
Also ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass man manchmal auch gerne ein bisschen kreativer denken kann, um zum Ziel zu kommen. Und das Ziel ist ja, Gabriele und ihre Tochter Jacqueline zu finden und dass man da jetzt nicht immer diese klassischen Wege denken muss. Aber ich bin da ehrlich gesagt schon ein bisschen eher auf Seite von Helmuts Kollegen, nämlich dass es, um es jetzt mal so drastisch zu sagen, schon eher Hokuspokus ist. Also die Kreativität hat für mich da auch ihre Grenzen und ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand die beiden auspendeln kann. Wenn das klappt, wenn es funktioniert und man die beiden so findet, dann okay, cool, dann ne, finde ich das natürlich super, egal wie man dann zum Ziel kommt sozusagen. Aber ja, ich würde da auch, wie du vorhin ja schon mal angedeutet hast, da vielleicht eher die Ressourcen und die Zeit auf die fundierteren Ermittlungsmethoden setzen.
Ich frage mich auch, um ehrlich zu sein, ob so eine Hokuspokus, nennen wir es mal Hokuspokus-Beweise, wenn sie denn auch wirklich der Wahrheit entsprechen sollten, überhaupt auch vor Gericht standhalten können. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die sich hier auch generell noch später entfalten wird und deswegen würde ich da auch gar nicht allzu weit vorgreifen.
Ja, und Helmut, der weiß ja auch, dass seine Kollegen diesen Hokuspokus in großen Anführungsstrichen, so wie sie das nennen, nicht ernst nehmen. Aber vielleicht hat er ja auch deswegen die Zusammenarbeit mit Marianne verheimlicht und dafür sogar falsche Vermerke in die Akten geschrieben, denn der möchte nicht, dass das rauskommt. Im Januar 2003, da sind Mutter und Tochter seit mittlerweile 8 Monaten vermisst, da hört Gabrieles Schwester, Monika heißt die, von einer Seherin, die ganz in der Nähe wohnt, Marianne. Etwa zur gleichen Zeit wie Schwester Monika nimmt auch Ermittler Helmut Kontakt zur Seherin auf, denn Schwester Monika will endlich antworten, was mit ihrer Schwester und mit ihrer Nichte passiert ist.
Sie bittet die Seherin also um Hilfe. Dafür lässt sie Marianne auch durch das Haus von Gabriele streifen. Aber nur, wenn Reinhold nicht da ist. Vielleicht kann Marianne ja irgendeine Verbindung zu Gabriele und Jacqueline herstellen. Sieht irgendwas, kann wichtige Hinweise liefern. Monika hat ein gutes Gefühl bei Marianne. Schließlich bildet die sich regelmäßig weiter und trainiert ihre Gabe. Bei einem Besuch im Wohnhaus der Familie sagt Marianne, dass sich alles ganz kalt anfühle. Sie glaubt, dass Gabriele und Jacqueline nicht mehr am Leben sind. Das spüre sie. Nur kurze Zeit später hat Marianne dann eine präzise Vision. Sie sieht einen Waldarbeiter vor sich.
Sie sieht einen Mann mit roter Mütze oder rotem Helm auf dem Kopf. Und sie kann hören, wie Holz knackt und mit einer Axt gehackt wird. Und das klingt schon sehr detailliert, oder? Einen Monat, nachdem Monika Seherin Marianne kontaktiert hat, 9 Monate nach dem Verschwinden, da berichtet Marianne von einer neuen Eingebung. Schon im nächsten Monat, im März 2003, da wird etwas entdeckt, sagt sie. Nur was? Endlich Gabriele und Jacqueline? Anfang März berichtet die Seherin auch Ermittler Helmut von ihrer Vision. Laut Akten hat es dieses Treffen aber nie gegeben, denn auch hier fälscht Helmut wieder die Unterlagen. Später wird er dafür übrigens ein Disziplinarverfahren bekommen, weil das natürlich rauskommt.
Ein ehemaliger Richter kommentiert das im Podcast SWR 2 True Crime Podcast so, dass wenn er Hellseher wäre, er auch eher erzählen würde, dass etwas im Wald gefunden wird, als zum Beispiel im Weltraum. Das sei ja quasi naheliegend. Wobei Marianne von konkreten Details wie der roten Kopfbedeckung erzählt hat. Auch das kommentiert der ehemalige Richter als puren Zufall bzw. Statistik. Er glaubt also nicht an übernatürliche Kräfte. Wenn man ständig irgendwelche Prognosen droppt, dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine davon auch mal stimmen, kommentiert er es im Podcast.
Am 8. März 2003 tritt allerdings in gewisser Weise das ein, was Marianne längst gesehen hat. Ein Waldarbeiter, der gerade einen Baum fällen möchte und dabei zum Schutz einen roten Helm auf dem Kopf trägt, der findet etwas versteckt zwischen den Steinen, ein kleines, schwarzes Etui. Darin befinden sich die EC- und Kreditkarten von Gabriele. Es ist ihr Etui. Seit ihrem Verschwinden hat es auch keine Aktivität mehr auf ihrem Bankkonto gegeben.
Laut Informationen des Spiegels hat der Waldarbeiter das Etui unter einem schweren Stein gefunden. Den hat er ein wenig verschoben, weil er Äste abtransportieren musste. Er sagt bei der Kriminalpolizei aus, dass er einen seiner Söhne im Wald dabei hatte, als er das Etui fand. Als die Polizei DNA-Proben nehmen möchte, da gibt er zu, dass auch noch ein zweiter Sohn mit ihm im Wald war. Der soll das Etui sogar in der Hand gehalten haben. Der Waldarbeiter gilt als sehr glaubwürdiger Zeuge, denn er hat in der Vergangenheit für die Polizei gearbeitet. So bleibt es auch bei seiner Befragung. Seine Söhne werden nicht weiter von der Polizei befragt.
Der Waldarbeiter und seine Familie sind aber nicht nur über das Fundstück mit dem Fall der vermissten Gabriele und Tochter Jacqueline verbunden, denn ein Enkel des Waldarbeiters, der soll in Jacqueline verliebt gewesen sein. Angeblich gibt es einen Brief, der das beweisen soll. Seherin Marianne und Schwester Monika sind übrigens an dem Tag, an dem das Etui dort gefunden wird, ebenfalls im Wald unterwegs, sogar ganz in der Nähe. Ihnen wird später vorgeworfen, das Etui selbst dort platziert zu haben, um der Vision der Seherin Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Seherin Marianne soll das Etui bei einem der Hausbesuche aus der herumliegenden Handtasche herausgenommen und eingesteckt haben. Später soll sie es dann unter dem Stein platziert haben. Beide Frauen sind über den Vorwurf natürlich empört und Monika will sich gegenüber dem Spiegel aber auch gar nicht näher dazu äußern.
Seherin Marianne soll eine DNA-Probe abgeben, damit man Spuren auf Gabrieles Handtasche untersuchen und abgleichen kann. Sie erklärt sich auch damit einverstanden. Und kein Treffer. Es befinden sich keine DNA-Spuren von der Seherin auf Gabrieles Handtasche. Die vermeintlich präzisen Vorhersagen von Marianne über den Waldarbeiter mit rotem Helm wird jedenfalls wenig Glauben geschenkt. Es wird vermutet, dass Ermittler Helmut und Schwester Monika da eher zeitlich betrachtet ein bisschen was durcheinander gebracht haben. An etwas Übernatürliches glauben nur wenige. Viel eher werden die Fragen gestellt, ob es Zufall sein kann, dass der Waldarbeiter genau den Stein verschoben hat, unter dem das schwarze Etui lag.
Kann es Zufall sein, dass dieser Waldarbeiter 150 Meter von Schwester Monika entfernt lebt? Und dass er die Familie angeblich nicht kennt? Man hat seine Nachbarn im direkten Umfeld doch zumindest schon mal gesehen, oder? Gibt es da doch eine Verbindung? Vielleicht auch zur Seherin? Obwohl die Ermittler mit dem Fund des Etuis samt Karten einen gewaltigen Schritt weitergekommen sind, fehlt aber von Gabriele selbst und Tochter Jacqueline immer noch jede Spur.
Knapp 2 Monate nach dem Fund des Etuis im Wald meldet sich im Mai 2003 eine neue Zeugin bei der Kripo Waldshut. Sie berichtet relativ glaubhaft, dass sie Mutter und Tochter im Elsass gesehen habe. Und zwar putzmunter beim Einkaufen im Supermarkt. Das ist gute 100 Kilometer vom Heimatort der beiden entfernt. Wie passt das mit den gefundenen EC- und Kreditkarten von Gabriele im Wald zusammen?
Wiederum 3 Monate später und damit schon lange 15 Monate, die seit dem Verschwinden von Mutter und Tochter vergangen sind, wird ihr Fall in einer Folge Aktenzeichen XY ungelöst thematisiert. Eine Zeugenaussage, von der hier erzählt wird, die ist ziemlich interessant. Denn Gabriele und Jacqueline sollen kurz nach ihrem Verschwinden an der Vera-Mündung mit einem Motorradfahrer gesichtet worden sein. Die Vera-Mündung liegt ungefähr 7 Kilometer südlich von ihrem Heimatort Wehr entfernt. Dieser Motorradfahrer soll zwischen 35 und 45 Jahre alt sein. Ein Mann mit dem Kennzeichen LÖ für Lörrach. Über 600 Motorradhalter werden daraufhin überprüft, aber ohne Erfolg.
Der Zeuge will einen gewissen Jörg aus Lörrach als den Motorradfahrer erkannt haben. Der lebt in der Nähe der Familie und wird als Zeuge geladen. Er will Gabriele und Jacqueline aber nie gesehen haben, hat auch überhaupt kein Motorrad und schon gar keinen Motorradführerschein. Die Polizei lässt ihn gehen. Knapp 2 Jahre später wird genau dieser Jörg übrigens vor dem Landgericht Freiburg wegen Vergewaltigung von 5 Frauen und wegen der Ermordung der 19-jährigen Melanie aus Lörrach zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Obwohl Aktenzeichen XY ungelöst ein Millionenpublikum erreicht und sehr viele Menschen nun den vermissten Fall kennen, gibt es leider keine neuen hilfreichen Hinweise. Laut Badischer Zeitung gehen überhaupt nur 10 Hinweise bei der Kriminalpolizei ein.
Mehr als 3 Jahre sind schon seit dem spurlosen Verschwinden von Mutter und Tochter vergangen. 3 Jahre, in denen es so gut wie keine Antworten gab. Bis jetzt. Bis zum 23. August 2005. An diesem Tag sind Pilzsammler im Wald unterwegs, bei Neuenweg, im kleinen Wiesental, so 30 Kilometer nördlich von Wehr. Das Waldstück, in dem die Sammler unterwegs sind, ist ziemlich abgelegen und schwierig zu begehen. Statt Pfifferlingen und Steinpilzen finden sie hier die Überreste 2er Personen.
Eine der Leichen ist in einen großen Teppich eingewickelt. Ein runder, farbloser Berberteppich. 2 braune Decken liegen daneben. Die Arme und Beine der Leiche wurde mit Paketklebeband fixiert. Wer die Person ist, die hier gefunden wurde, das lässt sich auch ziemlich schnell klären. Denn die Gravur im Ehering, der noch am Finger steckt, der verrät es den Ermittlern sofort. Dort eingraviert steht Reinhold, 13. Juni 1990. Damit haben alle traurige Gewissheit, denn Gabriele ist tot. Neben ihrer Leiche finden die Ermittler auch die Überreste eines Kindes, ihrer Tochter Jacqueline. Ein Stück entfernt, auf dem Waldboden, da finden die Polizisten auch noch Jacquelines Zahnspange.
Ein Gutachter schätzt, dass die Leichen schon seit Herbst, wahrscheinlich sogar eher seit Sommer 2002 im Unterholz des Wäldchens gelegen haben. Also seit fast 3 Jahren. Das erkennt der Biologe daran, dass kleine Pflanzensprösslinge die Textilien durchwurzelt haben. Beim Verwesen einer Leiche werden chemische Prozesse in Gang gesetzt, die dem Wachstum solcher Sprösslinge dienen. Die beiden müssen also schon kurz nach ihrem Verschwinden getötet und dort im Waldstück abgelegt worden sein.
Die Rechtsmedizin kann aber noch auf andere Art und Weise erkennen, dass Jacqueline und vermutlich auch ihre Mutter schon kurz nach dem Verschwinden zu Tode gekommen sind. Denn nur ein paar Wochen zuvor, am 16. April 2002, da wurde ein Gebissabdruck von Jacquelines Unterkiefer beim Zahnarzt angefertigt. Damals war einer ihrer Mahlzähne nur zu 3/7 durchbrochen. Der gefundene Unterkieferknochen zeigt noch immer denselben Stand, das heißt, der Zahn hat sich nicht weiter vorgeschoben.
Die Gerichtsmedizin stellt weiterhin fest, dass sie an den Folgen massiver Gewalteinwirkung gestorben sein muss. Denn die Schädel weisen große, stumpfe Gewalteinwirkung auf. An den gefundenen Schädelfragmenten sind Brüche rechts und links auf Scheitelhöhe erkennbar. Die Verletzungen müssen stark geblutet haben. Solche Verletzungen entstehen durch heftige Schläge mit kleinflächigen, kantigen Werkzeugen.
Aus dem vermissten Fall von Mutter und Tochter wird jetzt eine Mordermittlung. Beide wurden vermutlich erschlagen und anschließend im Wald vergraben. Aber warum? Wer hat ein Motiv? Und welches? Die Ermittler kommen schnell auf eine heiße Spur, denn der Teppich, in den Gabrieles Leiche eingewickelt wurde, der rückt eine ganz bestimmte Person in den Fokus, nämlich Ehemann und Vater Reinhold.
Reinhold wird 2 Tage, nachdem die Leichen seiner Frau und Tochter gefunden werden, vom Zoll in Basel verhaftet. Da ist er gerade auf dem Heimweg von der Arbeit. Im Laufe der nächsten Stunden und Vernehmungen kristallisiert sich heraus, dass das Leben der Familie doch nicht so harmonisch war, wie alle dachten. Aber eins nach dem anderen.
Reinhold hatte ja schon kurz nach dem Verschwinden erzählt, dass es einen großen Streit gab und er da sogar noch dachte, dass Gabriele vielleicht nur eine kurze Auszeit gebraucht habe, um sich abzureagieren vielleicht. Jetzt stellt sich aber heraus, dass Gabriele auch schon vor dem Streit, sogar Wochen vorher, nach Wohnungen gesucht hat, dass sie an eine Trennung gedacht hat. Die Badische Zeitung zum Beispiel zitiert eine Zimmervermieterin, bei der Gabriele im März 2002 angefragt hatte. Das war gute 2 Monate vor ihrem Verschwinden. Nach harmonischer Familienidylle klingt das jetzt nicht gerade.
Reinhold wird vorgeworfen, seine Frau erschlagen zu haben. In einem hitzigen Streit soll die Situation eskaliert sein und Reinhold soll seine Frau im Affekt mit heftigen Schlägen auf den Kopf getötet haben. Um seine Tat zu vertuschen, vielleicht aus Angst, vielleicht in einem Moment des Wahnsinns, soll er dann seine Tochter Jacqueline, die Zeugin seiner ersten Tat wurde, getötet haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Reinhold selbst streitet das ab und berichtet, dass es den großen Streit zwar gegeben habe, aber nur, weil er seiner Frau eröffnet hat, dass er sie verlassen will. Und dass sie wohl daraufhin mit der gemeinsamen Tochter abgehauen sei.
Der Staatsanwalt ist der Ansicht, dass Gabriele und Jacqueline das Haus am Tag ihres Verschwindens schon gar nicht mehr lebend verlassen haben. Im Haus wurden allerdings keine Blutspuren gefunden. Also wie passt das jetzt zusammen? Der Gerichtsmediziner ist sich da auch nicht so sicher und legt sich nicht genau fest. Er vermutet, dass die Tat zwischen dem 9. und dem 13. Mai 2002 verübt wurde. Und nochmal kurz zur zeitlichen Einordnung. Der 9. Mai ist der Feiertag, an dem die Eltern noch mit Verwandten spazieren waren. Und der 13. Mai ist der Montag, an dem Reinhold seine Familie offiziell als vermisst gemeldet hat. Also in dem Zeitraum, glaubt der Gerichtsmediziner, sei der Mord geschehen.
Und kommen wir mal auf den Teppich zu sprechen, der die Ermittler ja erst auf Reinhold als Täter gebracht hat. Der wird später als belastendes Indiz vor Gericht aufgeführt. Dieser Teppich, in den Gabrieles Leiche eingewickelt aufgefunden wurde, lag früher nämlich einmal im Partykeller des Familienhauses. Wer sonst soll an den rangekommen sein, wenn nicht Reinhold? Neben der eingewickelten Leiche wurden ja auch noch 2 braune Decken gefunden.
An denen können Experten Acrylfasern sicherstellen, die ebenfalls mit dem Haus der Familie in Verbindung gebracht werden können. Außerdem werden noch vereinzelte Hundehaare gefunden, die vom Familienhund Rocco stammen könnten. Da haben wir aber verschiedene Informationen in den Quellen gefunden, denn die einen sagen, die Haare stammen von Rocco, die anderen wiederum können das nicht bestätigen. Reinhold wird jedenfalls angeklagt und muss sich insgesamt 3 Prozessen stellen. Warum gleich 3 Prozessen? Das erzählen wir euch jetzt.
Der erste Prozess wird vom 27. Februar bis zum 10. Mai 2006 andauern. 4 Jahre nach dem Verschwinden und 1/2 Jahr nach dem Auffinden der Leichen. Reinhold erscheint stets gut gekleidet, in Anzug mit Krawatte. Er lässt sich vorbildlich die Handschellen ab und wieder anlegen. Er hört aufmerksam zu, macht sich gelegentlich ein paar Notizen, aber er schweigt. Zumindest, was den Vorwurf betrifft.
Über seine Tochter Jacqueline sagt er nämlich Folgendes. Wir hatten ein sehr inniges Verhältnis. Ich habe sie über alles geliebt. Die Badische Zeitung, die sehr viel über diesen Fall berichtet hat, die schreibt, dass es das einzige Mal ist, dass da Gefühle durchschimmern. Reinhold erzählt auch, dass er selbst kein Wunschkind war, seinen Eltern aber keine Vorwürfe mache, obwohl er genügend Gründe dafür hätte. Seine fast 70-jährige Mutter ist auch als Zeugin geladen, macht aber von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Sie schaut ihren Sohn im Gerichtssaal nicht mal an.
Reinhold erzählt, dass er es zu etwas gebracht hat im Leben, obwohl es nicht immer einfach war. Aber es stimmt, seine Ehe mit Gabriele war am Ende, aus vielerlei Gründen. Es gab Streit bezüglich der Pflege einer Verwandten und weiterer Kinder. Man habe sich mittlerweile einfach zu weit voneinander entfernt. Außerdem kommt heraus, dass sich Reinhold am Wochenende, an dem Gabriele und Jacqueline verschwunden sind, mit einer anderen Frau getroffen hat. So schreibt es der Spiegel.
Seherin Marianne findet übrigens auch nochmal Erwähnung im Prozess. Als es nämlich um das Etui samt EC und Kreditkarten geht, das ja im Wald gefunden wurde und von ihr vorausgesagt wurde. Vor Gericht heißt es, dass es dafür sicher eine plausible Erklärung gibt. Oder vielleicht habe die Seherin wirklich außergewöhnliche Fähigkeiten. Für die Anklage kann es nur Reinhold gewesen sein, der das Etui im Wald versteckt hat. Kurzzeitig steht sogar der Verdacht im Raum, dass das Etui mit Absicht dort platziert worden sein könnte, um Reinhold als Schuldigen zu belasten.
Für ein Urteil braucht man allerdings saubere Ermittlungen und Indizien, die vorurteilsfrei zusammengetragen werden. Reinhold sieht sich von Beginn an geframed, Frau und Tochter ermordet zu haben. Es wird nur das betrachtet, was ihn schuldig aussehen lässt. Es wird aber missachtet, was ihn entlasten würde. Sein Verteidiger findet da schon drastischere Worte. Er spricht von Manipulation der Akten auf verbrecherische Weise. Während er das sagt, schaut er in die Richtung eines ganz bestimmten Beamten, der in der letzten Reihe des Gerichtssaals sitzt. Helmut.
Helmut ist ja der Ermittler, der die Akten manipuliert hat, der Notizen teilweise erst im Nachhinein in die Akten geschrieben hat. Eine Aussage von Reinhold zu einem fehlenden Teppich im Haus wurde zum Beispiel erst gar nicht notiert und erst später ergänzt. Oder eine Handtasche von Gabriele wurde schon in der Asservatenkammer gemeldet, obwohl die erst 3 Jahre später dorthin gebracht wurde.
Der Staatsanwalt liest seine Anklageschrift mehr als 3 Stunden lang Wort für Wort in einem monotonen Tonfall vor. Er spricht dabei im Konjunktiv und benutzt Sätze wie »bleibt ungeklärt« oder »lässt sich nicht klären«. Kurz darauf fällt das erste Urteil gegen Reinhold am 10. Mai 2006 vom Landgericht Waldshut-Tingen. Lebenslange Haftstrafe wegen Totschlags an Gabriele und Jacqueline. Die Verteidigung legt Revision ein.
Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil 1 Jahr später, am 3. Juli 2007, auf. Reinhold wurde nämlich von der Polizei als Zeuge vernommen, obwohl er schon als Verdächtiger galt und nicht auf sein Recht zu schweigen hingewiesen wurde. Ihm wurde bereits eine Speichelprobe entnommen und darin sieht der Bundesgerichtshof einen eindeutigen Hinweis, dass man Reinhold als Verdächtigen betrachtet hat. Da eine entsprechende Belehrung ausbleibt, wird seine Aussage unbrauchbar.
Der Fall landet also ein zweites Mal vor Gericht, dieses Mal beim Landgericht Freiburg. Der zweite Prozess wird vom 3. November 2007 bis 14. Februar 2008 andauern. Der Teppich sowie die 2 Decken aus dem Haus der Familie sind die stärksten Indizien. Wenn die Verteidigung nicht mit einer Gegentheorie um die Ecke kommen würde. Denn Gabriele hätte diese Dekogegenstände genauso gut mit in ihre neue Wohnung oder zu jemandem ins Haus bringen können, der sie und Jacqueline wiederum getötet und darin eingewickelt hat. Außerdem wurde in Reinholds Haus ja kein Blut sichergestellt. Und an der braunen Decke wurden Haare gefunden, die weder zu Reinhold noch den beiden Todesopfern gehören.
Dafür gibt es wiederum auch eine Theorie, woher diese fremden Haare stammen. Und zwar von einer dritten Leiche. Richtig gehört, die Haare sollen von einem dritten Toten stammen, weil in der Gerichtsmedizin unsauber gearbeitet wurde und die Haare so auf die Decke gekommen sind. Am 14. Februar 2008 fällt dann das zweite Urteil für Reinhold. Aus der lebenslangen Haftstrafe wegen Totschlags wird eine 10-jährige Freiheitsstrafe wegen Totschlags an Frau und Tochter. Wieder legt die Verteidigung Revision ein. Und wieder hebt der Bundesgerichtshof das Urteil 10 Monate später wieder auf.
Werbung. Werbung Ende.
Der dritte und letzte Prozess startet am 23. April 2009. Fast 7 Jahre nach dem Verschwinden von Gabriele und Jacqueline. Ein erneuter Versuch des Landgerichts Freiburg, die Wahrheit aufzudecken. Alle Beweise, Zeugenaussagen und Indizien werden nochmal neu betrachtet. Nebenkläger sind übrigens die 3 Geschwister von Gabriele. Seit mittlerweile mehreren Jahren müssen sie durch verschiedene Emotionen gehen. Durch Phasen der Hoffnung, der Trauer und Glaubens an Gerechtigkeit. Eine Schwester von Gabriele sagt zum Beispiel gegenüber der Badischen Zeitung, zum Plädoyer der Verteidigung werde ich nicht kommen. Das halte ich einfach nicht mehr aus.
In einem Artikel der Badischen Zeitung haben wir noch etwas sehr Interessantes gelesen, denn am 1. Oktober 2009, ungefähr 5 Monate nach Beginn des dritten Prozesses, da geht ein Brief in der Kanzlei der Verteidigung in Freiburg ein. Der Briefumschlag ist im Schweizer Kanton Basel abgestempelt worden. Darin befindet sich ein weißes DIN A4-Blatt. Darauf sind nur wenige, aber höchst spannende Zeilen abgedruckt. Da steht: Reinhold ist nicht der Mörder, sondern der Schreiber dieser Zeilen.
Dieser anonyme Schreiber gesteht also jetzt die Morde, für die Reinhold schon zweimal verurteilt wurde. Ist Reinhold also doch unschuldig? Weiter steht dort geschrieben, dass der Absender die deutsche Justiz, Zitat, lächerlich findet. Er verlangt, dass Reinhold aus der Haft entlassen werden soll. Außerdem behauptet der anonyme Absender, dass er ein Verhältnis mit Gabriele gehabt habe. Sie soll ihm den besagten Teppich mitgebracht haben. Dann habe es einen großen Streit gegeben, der tödlich endete. Der Absender des Briefes habe Gabriele dann darin eingewickelt und versucht, Reinhold den Mord anzuhängen. Der Brief endet mit den Worten: Ich habe schon einmal die öffentliche Gerichtsverhandlung in Freiburg besucht und war ziemlich erstaunt, wie naiv und dilettantisch hier vorgegangen wird.
Damit könnte er zum Beispiel die Zeugenaussage einer Hundeführerin meinen. Die Frau war damals mit ihrem Bloodhound am Badestrand unterwegs, in dessen Nähe Gabrieles Auto auf dem Parkplatz gefunden wurde. Die Hundeführerin war sich sicher, dass ihre Hündin Gabriele und Jacqueline auf dem Campingplatz gewittert habe. Sie hatte aber immer den Eindruck, dass die Polizei aus Waldshutingen ihre Arbeit mit dem Hund belächelt und sie nicht ernst genommen habe. Auch der Spiegel schreibt von einer, Zitat, Pannenparade der Ermittler. Das Fälschen der Akten, die unbekannten Haare auf der braunen Decke, die fehlende Belehrung, dass Reinhold damals im Verhör schweigen darf, aber auch die dubiose Rolle des Mediums Marianne.
Die Anonymität des Absenders beziehungsweise überhaupt die Echtheit des Briefes, konnte übrigens nie geklärt werden. Von einer interessanten Zeugenaussage wollen wir euch aber noch erzählen. Und zwar meldet sich ein Geschäftsmann aus Bad Säckingen, nachdem er in der Zeitung von dem Fall gelesen hat. Irgendetwas hat sich da bei ihm geregt und plötzlich fiel ihm wieder etwas ein. Bad Säckingen ist ungefähr 15 Minuten mit dem Auto von Wehr entfernt, wo Gabrieles Familie gelebt hat. Der Geschäftsmann will sich erinnern, Mutter und Tochter am 11. Mai 2002 gegen Mittag in seinem Elektrogeschäft gesehen zu haben. Das war einen Tag nach dem Verschwinden der beiden.
Gabriele soll sich für ein schnurloses Telefon und für ein Radio interessiert haben. Der Geschäftsmann bestellt auch ein Radio für sie zur Ansicht und schreibt sich ihren Nachnamen sowie den Wohnort auf. Er glaubt sich auch daran zu erinnern, dass die Tochter mit dem Namen Jacqueline angesprochen wurde. Sie habe sich nur über das leere Prepaid-Guthaben auf ihrem Handy beschwert.
Sie soll außerdem gesagt haben, dass das Radio ja gut in die neue Wohnung passen würde. Eine weitere Zeugin will Gabriele und Jacqueline am selben Tag beim Bummeln in der Fußgängerzone gesehen haben. An sich könnten die Beschreibungen auf Mutter und Tochter passen. Allerdings sollen sie laut Experten zu diesem Zeitpunkt schon tot gewesen sein. Ob die beiden Zeugen wirklich Gabriele und Jacqueline gesehen haben, das lässt sich leider nicht sicher klären.
Vor Gericht hat Reinhold die Tat bisher geleugnet und sonst zu den Vorwürfen geschwiegen. Und das ist auch sein gutes Recht. Er nutzt jetzt das Schlusswort, das den Angeklagten vorbehalten ist. Er spricht leise, ist kaum zu verstehen. Er hält beschriebene Blätter in den Händen, die in einer Klarsichthülle stecken. Er rollt diese aber zusammen, liest gar nicht erst ab und spricht frei. Sein Kopf ist dabei gesenkt, während er spricht. Er sagt: Ich bin traurig und entsetzt über das, was hier behauptet wird. Sie wollen nicht die Wahrheit, sie wollen diesen Prozess gewinnen. Gabi und Jacqueline wissen, dass ich keine Schuld trage an ihrem Tod. Für mich gibt es hier nichts mehr zu gewinnen. Ich habe alles verloren.
Nach mehr als 50 Verhandlungstagen fällt am 15. Juli 2010 das dritte und letzte Urteil. Das Gericht verurteilt Reinhold rechtskräftig wegen Totschlags an seiner Frau Gabriele und Mordes an seiner Tochter Jacqueline zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Es kann keine besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Das bedeutet, dass er nach 15 Jahren wieder auf freien Fuß kommen könnte. Das wäre 2025, im nächsten Jahr.
Laut dem Südkurier nimmt Reinhold das Urteil unbewegt auf. Es sei kein Zucken in seiner Miene erkennbar. Der Richter charakterisiert Reinhold folgendermaßen. Er sagt: Das Verhalten des Angeklagten ist in vielen Fällen erstaunlich, wobei man sagen muss, dass er ein sehr ruhiger Mensch ist, der nicht gerade das Herz auf der Zunge trägt. Es handelt sich um ein Familiendrama. Der Angeklagte ist sicherlich kein Berufsverbrecher, aber seine Schuld ist eindeutig.
Der Fall um die Ermordung von Gabriele und Jacqueline ist ein Indizienprozess. Es gibt kein Geständnis und keine eindeutigen Beweise. In der Badischen Zeitung wird das Ganze so eingeordnet. Da heißt es, dass die Indizien in der Gesamtschau nicht mehr für sich alleine stehen, sondern zusammen betrachtet werden müssen und so ihre Aussagekraft noch einmal neu ermittelt wird. In der Gesamtschau sprechen die Indizien für eine zweifelsfreie Täterschaft von Reinhold.
Reinhold ist zwar nach 3 Prozessen rechtskräftig verurteilt worden, aber es bleiben trotzdem einige Fragezeichen. Denn es gibt kein Blut am vermeintlichen Tatort im Haus der Familie. Ist dort also wirklich der Tatort? Stammen die unbekannten Haare auf der Decke wirklich aus der Gerichtsmedizin, in der unsauber gearbeitet wurde? Was wurde noch in den Akten weggelassen bzw. anders formuliert? Wie ist die Rolle des Mediums Marianne zu bewerten?
Und wow, was für ein Fall, oder? Wenn Reinhold seine Familie wirklich umgebracht hat, dann wurde er zu Recht verurteilt und hat die rechtmäßige Strafe bekommen. Wenn er es aber nicht war, wie er selbst behauptet, dann ist das wirklich heftig, dass er den emotionalen Verlust über Frau und Kind ertragen muss und ihm auch noch die Freiheit entzogen wurde. Einer seiner Verteidiger sagt nach dem letzten Urteil, Reinhold ist sehr niedergeschlagen. Vor allem die Tatsache, dass das Gericht ihn des Mordes an seiner Tochter für schuldig befunden hat, habe ihm besonders wehgetan.
Ja, was haltet ihr denn jetzt von übernatürlichen Kräften bzw. Fähigkeiten des Mediums? Glaubt ihr daran, dass Marianne hier wirklich was gesehen hat, was den anderen verborgen geblieben ist? Oder war das reiner Zufall, dass sie einen Mann im Wald mit roter Kopfbedeckung gesehen hat, der ja dann das Etui mit den Karten gefunden hat? Habt ihr schon mal Erfahrung mit einem Medium gemacht? Falls ja und falls ihr natürlich auch darüber sprechen möchtet, dann schreibt uns doch gerne davon bei Instagram. Da heißen wir Schwarze Akte oder per Mail an schwarzeakte@julep.de.
Und folgt uns auch gerne bei Spotify und Apple Podcast. Dann sind die neuesten Folgen auch immer im Feed und tippt bei Spotify und YouTube auf die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr.
Und dann schließen wir jetzt hier die Schwarze Akte und hören uns nächsten Dienstag mit einem neuen Fall und einer neuen Folge.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch. Redaktion und Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.